Sein, genau. So, wir haben ja aktuell eine Predigtreihe. Helmut hat die letzten zwei Mal gepredigt. Und wir, langsam kriegen wir die auch hin, am Stück auszusprechen. Die geistliche Herzfehler diagnostizieren, heilen und befreit leben. Das ist so eine Predigtreihe. Und man kann sich ja überlegen, ja, warum, ja, das ist, klingt so ein bisschen negativ, wenn man über Fehler predigt. Das Problem ist, dass, ja, die Welt ist ja, wir leben in dieser gefallenen Welt und viele Menschen haben diesen Herzfehler. Viele Menschen sind getrennt von Gott und auch viele Christen. Wir kommen mit vielen Dingen in unserem Leben nicht zurecht. Und wir glauben, dass dort Dinge da sind, die wir entdecken können, wo wir noch Veränderung brauchen oder halt auch Menschen wirklich Jesus kennenlernen können und ja, mit Gott in Kontakt kommen können. Warum geht's eigentlich bei dieser ganzen Thematik mit dem Herzen und Wiederherstellung des Herzens, neues Herz, Heilung des Herzens, die Feinde des Herzens zu überwinden, all diese Sachen? Es geht eigentlich im Kern um Beziehung. Ne? Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn in Beziehung hinein. Er schuf ihn in die Beziehung mit sich hinein und er schuf ihn in die Beziehung mit Menschen hinein. Und durch den Sündenfall ist da ein ziemliches Chaos entstanden und Beziehungen sind nicht mehr intakt, wie die sein sollten. Aber der Ursprung und warum Gott sich all das Ganze anstellt, warum er seinen Sohn gesandt hat, warum Jesus sein Leben gegeben hat, ist, geht es darum, nicht, dass wir besser werden, nicht, dass wir optimierter werden, nicht, dass wir sogar heiliger werden oder uns irgendwie bemühen, sondern es geht darum, dass Beziehung wiederhergestellt werden soll. Beziehung zwischen Gott und Mensch und Beziehungen untereinander. Genau, also ich brauche PowerPoint nicht heute, genau. Aber okay, genau, also Gott, es geht um Beziehung. Das heißt, wenn man sich um das mit dem Thema Herz beschäftigt in der Bibel, und ihr könnt mal bei Bibelserver oder irgendeinem anderen Programm mal Herz reinschmeißen, oder Herz, also in all den Formen, die es so grammatisch gibt, und weit über tausendmal kommt das Thema Herz vor. Also es ist durchdrungend überall, die Haltung, unsere Motivation, unsere Vorstellungskraft, all das, was mit dem Herzen verstanden wird, ist ein Thema, was sich komplett durchzieht. Genau, also Technik macht mich ein bisschen nervös. Hier klickt's, hier, okay. Genau. Und das ist ein richtiges, ein Riesenthema. Und im Herzen entscheiden wir über die Qualität der Beziehung, die wir zu Gott haben und zu den Menschen haben. Im Herzen entscheiden wir, ob wir ein weich sind, ob wir vergeben sind oder ob wir Unvergebenheit haben. Also alles, was im Endeffekt sich später in unseren Beziehungen widerspiegelt, was in unseren Beziehungen sichtbar wird, entscheidet sich vorher im Herzen. Es gibt eine Reihe von Defekten, eine Reihe von schlechten Herzenseigenschaften. Sogar wenn man die Bibelstellen durchsucht, die meisten Bibelstellen haben leider damit zu tun mit einem schlechten Herzen, also mit einem ein ungläubiges Herz, ein geteiltes Herz, ein hartes Herz, ein eifersüchtiges Herz, ein habgieriges Herz. Also es gibt ein bitteres Herz, ein unvergebendes Herz. Es gibt hunderte von Bibelstellen, die davon sprechen, über die Herzfehler, wir nennen das in unserer Sprache, oder Herzdefekte, die wir haben, die Beziehung stören. Und ich möchte heute über das ängstliche Herz sprechen. Na, also ein paar Gedanken dazu geben. Und auch da könnte man eine Predigt in 20, 25 Richtungen geben. Es gibt so Bibelausleger, ich bin darauf nicht gekommen, ich habe da ein paar Sachen gelesen, die sagen, es gibt 365 Mal in der Bibel den Begriff fürchte dich nicht. Ich bin irgendwie durch Suche nur auf 180 oder so gekommen. Aber vielleicht ist das aus dem Englischen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht fassen die den Kontext größer. Die sagen, für jeden Tag sagt Gott zu dir, fürchte dich nicht. Aber es spielt keine Rolle. Es gibt keinen Befehl, der so häufig in der Bibel vorkommt, wie der Befehl, fürchte dich nicht. Das Gebot, könnte man sagen, welches Gott den Menschen mitgibt. Es gibt nichts, was Gott häufiger sagt, als fürchte dich nicht. Die Engel tauchen auf, sagen, fürchte dich nicht. Zacharias sogar, also der Vater von Johannes der Täufer, als er so im Prophezeien ist, dann sagt er, hey, Jesus kommt und Jesus wird dafür geboren, dass er uns von aller Furcht befreit, dass er die Furcht wegnimmt. Egal, wo man hinschaut, die Propheten, ständig kommen die zu den Königen oder zu den Gott kommt oder die Engel kommen und sagen immer, fürchte dich nicht. Also es ist etwas, was durch das Ganze durchzieht und da gibt's anscheinend einen Fehler in unserem Herzen, welcher ja uns dazu immer, was uns immer wieder dazu verführt, dass wir Angst haben. Ne? Und ja, darüber will ich so ein bisschen reden. Und das erste Mal tauchte das Symptom auf, schon eigentlich im Garten Eden, als Gott hat ja den Menschen geschaffen, Beziehung war toll, denen ging es irgendwie gut, dann waren es wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen langweilig. Ich weiß, wir wissen nicht warum, aber die sahen die Frucht, ihr kennt ja den Sündenfall. Und dann, als Gott kam und Adam besuchte, das hat er öfters gemacht, ne? Es ist halt wichtig, dass wir verstehen, Gott geht zum Beziehung. Es geht nicht darum, dass du alles richtig machst. Es geht nicht darum, dass du keine Fehler machst, sondern Gott, wenn wir das Evangelium verkündigen, geht es Gott um Beziehung. Ne, das heißt, wenn Gott dann dahin kommt, ist das nicht der Kontrolle-Gott, der dahin kommt. Ne, der kommt dahin und sagt, ja, jetzt check mal meinen Garten, ob die alles richtig machen. Auch bei Kain, wo Gott zweimal zu Kain kommt, einmal vor dem Mord seines Bruders oder nach dem Mord seines Bruders, kommt Gott nicht, um Kain zu verhauen. Er fragt immer Gott, was hast du gemacht? Er gibt Kain jedes Mal die Chance, dass er sich äußern kann und sagen kann, hey, ich habe was Böses in meinem Herzen. Ich habe meinen Bruder umgebracht, es tut mir leid. Ne? Das ist Gott kommt jedes Mal und er fragt jedes Mal. Er kommt nicht und sagt, boah, wie Zeus vom Himmel, einmal Blitz runter, so, ne, eliminieren, so wie in diesen Computerspielen und überall. Macht er nicht. Er kommt jedes Mal und sagt, hey, was habt ihr getan? Und dann entsprechend der Reaktion der Menschen reagiert er. Und genauso kommt Gott zu Adam und Eva und sagt, hey, was ist hier los? Adam, wo bist du? Und dann sagt Adam in 1. Mose 3,9, aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin, darum habe ich mich versteckt. Das, was Angst macht in diesem Moment, das, was über ihn kommt, das, was er sich nackt sieht, es stört als erstes die Beziehung zu Gott. Na? Und vielleicht auch sogar zueinander, weil es steht auch geschrieben, als sie sahen, dass sie nackt haben, versuchten sie sich zu bedecken mit Blättern. Naja, wenn Angst kommt, wenn Ängstlichkeit kommt, dann stört das immer Beziehungen. Naja, das ist so ein erster Punkt. Und es gibt so ein paar Bibelverse, wo man von einem ängstlichen, verzagten Vers spricht. Aber dieses Herz kam hinein, als der Mensch sich gegen Gottes Gebot handelt, als er gesündigt hat. Seit dem Zeitpunkt ist überhaupt Furcht, Angst für die Menschen relevant geworden. Dass sie sich Gedanken machen, was wird Gott sagen? Was wird Gott mit mir jetzt antun? Was wird Gott mir antun? Und ich lese ein paar Verse vor, was Angst und ein ängstliches Herz so macht. In Jesaja 21,4, mein Herz zittert, Grauen hat mich erschreckt. Auch den Abend, der mir so lieb ist, hat er mir zum Schrecken gemacht. Also nee, das Herz ist total fertig. Es ist erschrocken. Es kann nicht. Man wartet auf den Abend und man hat Angst. Man hat Angst, dass der Abend kommt. Nee, man ist total gefangen in dem. Saul ist auch so ein Prototyp für Angst. Ne? Alle seine Entscheidungen, die er getroffen hat, und immer jedes Mal, wenn Samuel zu ihm kam, sagt er immer, ja, ich fürchtete mich vor dem Volk zum Beispiel, ne? dass mein Volk mich ablehnt, als er die Schafe von den Amalekitern dagelassen hat. Oder wenn die Philister kamen. Jedes Mal das, was in Antrieb, Entscheidungen zu treffen, auch falsche Entscheidungen zu treffen, war die Furcht. Und so ist auch in Jetzt habe ich 1. Samuel, ich glaube, 2. Samuel, letztes Kapitel, ich habe ja nur den Vers. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und das bestimmte Sauls komplettes Leben. Und wenn man mal Saul und David gegenüberstellt, dann sieht man, und David glaubte Gott und das Gegenteil ist, und Saul fürchtete sich vor seinen eigenen Leuten. Er fürchtete sich vor David. Ne, sein einziger Grund, David zu verjagen, war, er hatte Angst, dass er ihn als König ersetzt. Ne? Dann David im Psalm 55,5, mein Herz ängstet sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat mich überfallen. Also mein Herz ängstet sich, dieser innere Zustand, meine Persönlichkeit, mein alles hat Angst. Und ich bin total benommen. Also unser Herz, und Helmut hat ja ausführlich darüber gepredigt, über was das alles machen kann. Und Angst ist, das Herz ist voller Angst. Und Johannes 14,27 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Der Jesus sagte ganz wichtig, also wenn ich jetzt weggehe, wenn ich nicht da bin, habt keine Angst, erschreckt nicht. Ihr habt meinen Frieden, ich bin mit euch, ich bin bei euch. Aber es ist wichtig zu verstehen, unser Herz, wir können diesen Herzfehler haben, dass unser Herz von Angst durchdrungen ist. Also unsere innerste Persönlichkeit von Angst bestimmt ist. Und es ist ein wichtiger Punkt, dass man eine Begriffserklärung da vielleicht ein bisschen macht. Und da habe ich dann irgendwelche Bücher versucht zu lesen über Emotionen, Gefühle, Psychologen. Und Psychologen differenzieren da auch zwischen Angst und Furcht. Beziehungsweise es gibt zwei Arten von Angst. Es gibt sozusagen eine harmlose Art von Angst und es gibt eine Angst, die gefährlich ist, die ja pathologisch krank macht, also die wirklich gravierend schlecht ist. Und ich glaube, in der Bibel, man kann das auch sogar differenzieren, dass diese normale Angst biblisch total okay ist. Ne, weil diese normale Angst, die Psychologen sprechen da von der Furcht, da geht es darum, es geht um eine unmittelbare Gefahr oder eine Katastrophe, die Angst in uns verursacht. Das ist zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und ein Riesenhund springt uns auf die Straße und wenn mein Herz dann anfängt zu rasen, Angst habe und mich da versuche zu beschützen, meine Kinder, ist das total normal. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Ne, es ist nicht diese Art von Angst, vor der ja die so gefährlich ist, die uns beziehungsunfähig macht, die uns Beziehung kaputt machen kann. Oder ich weiß es nicht, was sonst so noch Dinge passieren können. Ja, ein Autounfall passiert oder ein Auto kracht mir jetzt aus. Es ist normal, dass wir Angst haben. Es ist total normal und diese Angst ist natürlich. Es können Ereignisse natürlich so schlimm sein, dass aus solchen situativ bedingten Angstzuständen dann auch irgendwelche Traumata oder posttraumatische Störungen stehen, aber das ist wirklich so ein Randthema. In der Regel ist das, was du täglich, was dir zustößt, wenn irgendwie drei große Jungs vor dem kleinen fünfjährigen Fünfklässler stehen, das ist normal, dass er sich ängstigt. Ne? Also das ist nicht, der ist dann nicht irgendwie, das ist nicht ungesund. Ne? Das ist total okay. Aber es gibt noch diese andere Angst, die sind sehr, sehr, sehr verwandt, was wir mit Sorgen verstehen. Und das ist eine unaufgelöste Furcht. Also es ist eine Furcht, die kein Objekt hat. Ne? Also wir haben Angst vor etwas, was nicht real da ist. Ne? Es ist es gibt keinen Ort, keine Ursache für die Bedrohung. Also es gibt ein Angsterleben ohne reelle Bedrohung. Ne? Oder übertriebene Angstreaktion im Vergleich zum Auslöser. Ne? Ausgeprägte Erwartungsangst. Und diese unbegründete Angst ist es, die unser Herz krank macht. Ne, das ist, es können bei Mamas, bei Papa sein, ganz, wir haben, ich habe ja jetzt, werde immer älter, meine Kinder werden größer und da kommen ja Sorgen und Ängste. Ne, wie wird das sein? Werde ich alles falsch machen? Mache ich schon alles falsch? Wie ist meine, die Persönlichkeit von mir und von meinem Kind? Wie passt das zusammen? Und man kann sich da richtig in irgendwelche Dinge hinein manövrieren und man kann nichts ändern. Man kann daran gar nichts verändern. Na, was passieren wird. Und diese Gedanken, dieses Denken, welches in die Zukunft gerichtet ist, welches, wo es keinen reellen Grund gibt, sind es die dann auch anfangen, meine Beziehung zu prägen und mein Verhalten zu verändern. Wenn eine Mutter ihr Kind beim ersten Mal zum Bus laufen lässt, glaube ich, ist das voll okay, wenn sie hinterherläuft und noch 2-3 Mal guckt. Aber wenn sie jedes Mal, wenn das Kind aus dem Haus geht und zum Bus fällt, Angst sie überfällt, dass das Kind überfahren werden würde. Ne? Das ist diese unbegründete Angst, welche uns das Leben kaputt macht, welches dann dazu führt, dass Kontrolle passiert, welches dann dazu führt, dass ein Kind sich nicht richtig entfalten kann, sondern das wird dann vor die Schule gefahren mit dem Auto, weil das gut ist, sondern weil die Angst so im Leben regiert. Und diese Angst, es ist auch eine Angst, die Väter zum Beispiel in ganz viel Arbeit treibt. Ne? Man will, dass seine Kinder ein gutes Leben haben. Ne, man denkt, boah, wenn wir das nicht haben oder wenn wir den Urlaub nicht gemacht haben oder wenn mein Kind die Sachen nicht hat, dann wird er vielleicht so wie ich einen Schaden haben oder es können alle möglichen Dinge sein, die bei uns für Dinge im Kopf ablaufen, welche Mechanismen von etwas total Unbestimmten und wir fangen an, das zu glauben. Es wird eine Realität und wir handeln dann danach. Wir gehorchen dem. Wir schaffen Systeme, in denen unsere Kinder unfrei sind. Wir schaffen Systeme, in denen unsere Beziehungen unfrei sind. Hauptsache, dass das nicht eintreffen kann, was eigentlich komplett unwahrscheinlich ist, dass es eintreffen wird. Und das ist die Angst, sind die Reaktionen, die wir aus der das sind die Reaktionen, welche Beziehung zerstören und welche die Beziehung, die zwischen Gott und zwischen mir und zwischen Menschen da sein sollte, unmöglich machen und krank machen. In 1. Johannes 4,18 steht geschrieben, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Wirkliche Liebe, und da steht die Agape, also die göttliche Liebe, ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet, vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Also wer sich dafür fürchtet, dass etwas Schlimmes passiert, dass wenn ich nicht aufpasse auf mein Kind, wenn ich mich alles tue, damit meiner Familie gut geht, dass dann etwas Schlechtes passiert, der ist nicht vollkommen in der Liebe angekommen. Nee, das ist eine ziemlich krasse Geschichte, weil sehr, sehr oft, wenn wir der Furcht gehorchen, wenn wir unserem ängstlichen Herzen folgen, tun wir das mit der Begründung, ja, ist, weil ich meine Kinder liebe. Nee, und Johannes schreibt hier, liebe Leute, wenn ihr voller Angst seid, wenn ihr nicht frei von Angst seid, dann könnt ihr nicht in der Liebe sein. Dann könnt ihr nicht diese gesunden Beziehungen zwischen dir und deinen Kindern, zwischen dir und deinen Freunden, zwischen dir und deinem Partner entstehen. Dann gibt es einen Defekt. Wenn Furcht ist, was meine Entscheidungen und mein Leben, meine Handlungen bestimmen, dann gibt es ein Problem. Aber die vollkommene Liebe, das ist die Liebe Gottes, vertreibt die Angst. Und wir werden gleich später noch mal kurz drauf kommen, wie Gott das macht, dass wir diese Angst loswerden. Und es gibt, die Angst hat ein ähnliches Muster wie etwas anderes in der Bibel, was sehr, sehr wichtig ist. Also die Angst ist etwas, wo wir auf etwas Unbestimmtes, wo wir eine Zukunftserwartung haben. Und genauso ist es mit dem Glauben. Also der Gegenpart zu Angst ist der Glaube. In Hebräer 11, 1, kennt ja die meisten den Vers. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ne, und auch die Furcht ist sehr oft eine feste Zuversicht. Ne, sehr, sehr viele von uns haben so einen Angstglauben. Ne, oder, also, die Welt ist voll davon. Ich hoffe nicht viele von uns. Wir haben einen Angstglauben. Wir haben immer die Vorstellung, dass das Schlimmste passieren kann. Ne? Wir haben nicht die Vorstellung, dass das Beste passieren kann, dass wir uns darauf konzentrieren, was das Gute ist, dass wir uns überlegen, Gott ist mit mir, all die Verheißungen, die die Bibel uns bereithält, sondern wir haben oft diese Vorstellung, was alles Schlechtes passieren kann und versuchen unser Leben daran auszurichten und unser Leben darum zu bauen. Und die Gefahr, das Problem ist, dass dann die Beziehungen, sagt die Bibel, darunter leiden, defekt sind, dass sie dann nicht vollkommen sind, dass wir dann nicht vollkommen in der Liebe sein können. Und Glaube und Angst wollen beide an unsere Vorstellungskraft. Letzte Woche hat Helmut ja auch, glaube ich, über Vorstellungskraft schon vor 2 Wochen paar Sachen dazu erzählt. Also unsere Vorstellungskraft hat eine richtige Power. Unsere Vorstellungskraft kann sehr, sehr viel bewirken, wie unser Leben ablaufen wird. Das, was wir uns vorstellen, das, worüber wir nachdenken, dementsprechend gehen wir in den Alltag. Wenn ich die ganze Zeit darüber mir Gedanken mache, wenn ich zum Kundengespräch fahre, was alles schieflaufen kann, dann werde ich versuchen, alles so rumrum zu bauen, dass es nicht schiefläuft, und dann bin ich komplett unfrei von dem zu erzählen, wer was alles gut laufen kann. Also wenn man, je nachdem, was wir uns vorstellen, je nachdem, womit wir uns beschäftigen, desto wahrscheinlicher tritt das ein. Und sehr häufig ist es halt, dass Furcht, die Dinge, vor denen wir uns fürchten, die Dinge, vor denen unser Herz Angst hat, unseren Alltag dann kontrollieren, bestimmen und wir dann nicht frei leben können, wir dann nicht frei unsere Kinder laufen lassen können, ne? Und unsere Beziehungen frei leben können, sondern wir sind bestimmt und wir glauben Angst, anstatt dass wir glauben und vertrauen all die guten Dinge, die Gott über uns sagt. Und das ist etwas, was häufig passiert. Es gibt ich habe 2 Beispiele von jemand, der entspannt glaubt. Noah ist jemand, der entspannt geglaubt hat, nenne ich das so. Ne? Noah hat ja, wenn man sich die Geschichte von Noah durchliest, dass er so alles glatt, was er macht. Also bis zum Schluss da mit seinen Söhnen. Aber das ist, also, aber solange er so im Willen Gottes war, Gott sagt zu ihm, okay, bau die Eiche. Er baut die Eiche. Gott sagt zu ihm, stellt sich dann vor, baut die Eiche. Macht das genau so. Gott, dann sagt er 3 Stöcke. Er sagt, okay, mach die Eiche zu, lass die Tiere rein. Dann sagt er irgendwann, mach das Fenster auf. Und Noah macht das einfach alles. Und das ist so, dass, wenn man da so die Geschichte durchläuft, es läuft so alles glatt durch. Und das ist so alles so voll entspannt. Und dann kommt man zu Abraham. Abraham ist aber, man muss immer im Hinterkopf wissen, er ist trotzdem ein Vater des Glaubens. Aber Abraham ist einer, der aufgrund von Angst 2-mal zum Beispiel seine Frau voll in Turbulenzen gebracht hat. Ne? Und dadurch, und das ist das, was Angst macht. Angst bringt Beziehungen durcheinander. Ihr kennt ja die Geschichte ziemlich am Anfang. Gott ruft ihn raus, dann ist Abraham, zieht nach Ägypten, Hungersnot, und dann ist er an der Grenze und seine Frau ist hübsch und er sagt, okay, du bist ja auch meine Halbschwester, das heißt, wir erzählen all denen, du bist meine Schwester und bist nicht meine Frau, weil ich habe Angst vor dem, dass sie dich, also mein Leben, dass sie mich, dass dann der Pharao mich umbringt wegen dir. Ne, und was passiert? Chaos. Ne, Beziehung zwischen ihm und Sarah, denke ich, das hat er denen nicht gut getan. Pharao, Plagen kommen, es gibt Chaos, bricht aus. Das Gleiche passiert dann auch bei Abimelech, bei einem anderen König, wirklich ein paar Jahre später, er macht das wieder. Und das, was passiert, wenn Angst regiert, bricht durcheinander aus. Ne, Beziehungen gehen kaputt, Dinge, andere Menschen werden hineingezogen. Noah, das ist echt witzig. Also wenn man die Noah-Geschichte liest, man denkt sich, hey, okay, ja, so einfach ist das. Gott sagt, er macht. Und er hat voll das Vertrauen, er hat sein Wesen auf das ausge, richtet, was Gott ihm gesagt hat. Und da gab es keine Probleme und er hätte eigentlich viel mehr Angst haben können. Genau, am Anfang habe ich schon erwähnt, ein sehr, sehr schlechtes Beispiel ist Saul. Ne, Saul hat seine Regierung und seine Entscheidungen waren alle Angst basierend. Ich meine, ich habe das gestern ein bisschen überflogen. Überall da, wo wichtige Entscheidungen waren und er fürchtete sich. Oder Samuel kommt zu ihm und sagt, warum hast du es gemacht? Ich habe mich gefürchtet. Es ist jedes Mal und das, was passiert, die Beziehung zu Gott geht dadurch kaputt. Ne, weil er von der Furcht hier angetrieben war. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt auf der einen Seite die Angst und auf der anderen Seite den Glauben. Ne? Und beide verlangen nach Erfüllung. Beide wollen in die Realität kommen. Beide wollen sichtbar werden. Also wollen, das klingt so personifiziert, aber also beide werden in Erfüllung kommen. Beide werden sichtbar werden, je nachdem, wie du dich entscheidest, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Und deswegen ist das ja Gott so wichtig, dass er immer wieder sagt, hey, liebe Leute, fürchtet, oder lieber Mensch, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich gerufen. Ne? Ich finde dich gut, ich mag dich. Ne? Da gibt's hunderte Bibelstellen, wo Gott uns das zuspricht. Ne? Aber ne, wir glauben oft vielen anderen Sachen, die so in unserem Kopf oder in den Ängsten, die in unserem Herzen herumschwirren. Genau, wie überwinde ich das? Also wie komme ich damit zurecht? Mit Angst? Also nur mal erstens ist das, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir verstehen, dass es bei der ganzen Geschichte, bei der Versöhnungsgeschichte mit Gott und Menschen, dass es um Beziehungen geht. Das ist echt sehr, sehr wichtig, weil wenn wir richtig werden wollen, wenn wir angstfrei werden wollen, weil dann findet Gott uns gut oder dann finden uns Menschen gut oder was auch immer, dann kommen oder ja, das ist richtig, deswegen muss ich das machen, dann wird es echt anstrengend. Ne, dann muss ich das irgendwie selbst machen. Sondern müssen begreifen, dass die Herzfehler, und da in den nächsten Wochen werden wir noch ein paar andere sprechen, das, was die machen Beziehung kaputt. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Gott geht es um Beziehung. Gott will mit dir eine Partnerschaft, eine Freundschaft, will mit dir unterwegs sein. Ich habe vor ein paar Wochen über Freund Gottes gepredigt. Gott will wirklich mit uns und seine Wege zeigen. Er will wirklich sein Herz uns zeigen. Und er wartet danach, dass wir ihm vertrauen. Ne, Gott steht nicht da und sagt, hey, ich will, dass du das alles richtig machst. Ne? Er ist kein strenger Lehrer, der einen Lehrplan hat, ne, den er abhaken muss, damit du dann die Prüfung bestehst. Sondern er ist einer, der mit dir unterwegs sein will, der mit dir eine Extrameile laufen will. Ne? Also es ist wichtig, ich glaube, man kann das auch nicht oft genug wiederholen, es geht um Beziehung zwischen Gott. Und wenn die Beziehung passt, dann kommt ja auch die Beziehung zwischen Mensch wieder zurecht. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, dass ich okay bin, wie ich bin, kann ich plötzlich selbstbewusst sein und in Beziehung zu anderen treten. Ne? Wenn ich voller Angst bin oder voller Unsicherheiten bin, voller Sorgen bin, ist es sehr, sehr schwierig, in Beziehung zu treten. Jemand, der weiß, wer er ist, mit dem ist das ganz einfach zu arbeiten, weil er kann mir, also ich mag so mit Leuten im Geschäft, im Beruf, wenn meine Mitarbeiter genau wissen, was sie wollen. Ich finde das super, weil das ist einfach. Die sagen zu mir, hey Paul, ich will das so und so und so und ich kann sagen, ja, nein. Ja, es ist richtig einfach. Und das ist ein Prozess, welchen Gott ja mit uns gehen will. Er will uns dahin bringen, dass wir wissen, wer wir sind, was unsere Aufgabe ist, dass wir ganz sind und dass wir in Beziehung mit ihm stehen und verstehen, was ihm wichtig ist. Also es ist eine der wichtigsten Sachen, die am Anfang stehen. Beziehung. Ja. Diese brauchen wir, damit wir wirklich angstlos werden mit dieser Beziehung mit Gott. Und dann brauchen wir eine Herztransplantation. Heute ist der Doktor nicht da, sonst hätte ich ihm jetzt nach vorne gerufen, dass er ein bisschen was darüber erzählt. Nein, über in Transplantation. Ne? Also in Jeremia und Jesekiel gibt es diese beiden Bibelstellen, wo geschrieben steht, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Ne? Unser altes Herz ist verdorben, es ist kaputt und Gott möchte uns allen ein neues Herz geben. Ne? Und in Jesaja 24,7, und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein, wieder Beziehung. Gott sagt nicht, ja, ich will nicht dir ein neues Herz geben, damit du alles richtig machst. Das sagt er nicht. Oder damit du zur Kirche regelmäßig kommst oder damit du besser in der Schule wirst. Nein, er sagt nein. Und sie sollen mein Volk sein. Du sollst mein sein. Ich gebe dir das Herz, dass du meins bist. Und ich will ihr Gott sein. Und sie werden sich vom ganzen Herzen zu mir bekehren. Also Gott gibt uns ein neues Herz. Na, und das wird so in uns hineingelegt. Und eine Sache, die passiert, wenn Menschen sich für Gott entscheiden oder sogar auch wieder entscheiden, es ist ja, dass wir bekommen etwas Neues in uns hinein. Und so wie auch im Natürlichen, was passiert, ist, dass unsere Seele, die ist aber noch an dem Punkt, wo wir waren. Also unsere Seele kennt Angst, unsere Seele kennt Sorgen. Und dann, was passiert, unsere Seele stößt das Herz ab. Also es gibt einen Konflikt oft zwischen dem Neuen, was Gott gegeben hat, und zwischen unserer alten Natur. Die Bibel spricht da von einem Konflikt zwischen Geist und Fleisch, zwischen unserer neuen Natur, zwischen unserer alten Natur. Also es gibt einen Konflikt, der dort in uns stattfindet, wenn wir ein neues Herz bekommen. Naja, es ist leider so, und das ist eigentlich auch in allen Lebensbereichen so, wenn etwas Neues in etwas Altes hineinkommt, gibt es immer Konflikte. Naja, da gibt es Wissenschaften in Betriebswirtschaft, in eigentlich überall. Es ist nicht so einfach, etwas Neues und Altes zusammenzubringen. Es gibt dann einen Konflikt und das ist normal. Das ist okay. Deswegen ist es ja auch okay und normal, dass wenn Gott uns neues Leben in uns hineinkommt, erst dann die Reise anfängt. Ne, ein Predigen, ein Verkündigen, der sagt, jo, du bist schon fertig, alles super. Das ist schräg, das finden wir nicht in der Bibel. Ne, Jesus ruft die Jünger auf eine Reise, sagt, hey, komm, folgt mir nach. Kommt, wir gehen und ja, auf diesem Weg werde ich euch die Dinge beibringen. Ihr seid nicht Menschenfischer, ihr werdet Menschenfischer werden. Ne, also, und so ist das auch, wenn wir ein neues Herz in uns hineinbekommen. Es fängt ein Prozess an. Wir brauchen im natürlichen Medikamente. Man muss auf sich achten. Man muss Dinge dann tun, damit das Herz gut lebt. In der Regel werden Leute, die eine Lunge transplantiert haben, wahrscheinlich dann nicht wieder rauchen, ne, oder irgendwelche anderen dummen Sachen machen, sondern die werden sich daran halten, damit das Ganze funktioniert. Christi schüttelt mit dem Kopf, die rauchen doch. Okay, genau, ist die zweite Ärztin, genau. Also einige rauchen doch, aber so ist das auch mit uns oft, mit uns Christen. Wir kriegen neues Leben, wir kriegen alles Potenzial und haben doch dann Angst. Ja? Aber es ist überhaupt nicht schlimm, Gott gibt, die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Die ist nicht einmal und dann game over. So, nein, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Jesus sagt, wie oft sollst du deinem Bruder vergeben? 7 mal 70 mal, ne? Also irgend so eine ganz hohe Zahl. Was meinst du, wie oft er dir vergeben wird, wenn du versagst? Meinst du, der sagt, okay, du sollst oft vergeben, aber ich nö? Nein, Gott wird dir genauso oft vergeben und noch viel mehr vergeben und für dich da sein, wenn du bereit bist, deine Schuld zu bekennen und loszulassen. So, also es gibt diesen Konflikt, altes System, neues System, Change-Management-Prozesse müssen dann daher, ne? Und bei uns ist das ja auch so, ne? Und ich sage jetzt so ein paar Sachen, die eigentlich total normal sind, die wichtig sind, wenn wir aus dem neuen Herzen leben wollen. Und das ist das eine, ist das erste, wieder eine aktive Beziehung zu Gott. Ja, wenn ich kein ängstliches Herz haben will, brauche ich eine aktive Beziehung zu Gott. Also ich muss seine Stimme hören. ich muss, und es gibt ja diesen Ausspruch, sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Und in der Liturgie, ich glaube, der evangelischen Kirche haben die sogar so gemacht, dann wird meine Seele gesund. Gott, sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Also wir brauchen das Reden Gottes. Weil das Beziehung ist, können wir nicht einfach Dinge richtig machen und alles ist super. Sondern wir brauchen eine Beziehung zu Gott. Ne? Wir brauchen eine regelmäßige Beziehung zu Gott. Und wo der Fokus auf Gott liegt. Genau, und Gott lernen wir kennen in der Bibel. Ne? Und für die jungen Leute, sind ja ein paar da, nicht aus der Kinderbibel oder aus den Kindergeschichten, die eure Eltern mal vorgelesen haben. Nein, aus der Bibel, die da so ist, die da so ganz unfair, unzensiert die Dinge aufschreibt, wie die sind. Ne, weil dann liest man plötzlich die Bibel und dann stellt man fest, boah, ich bin gar nicht so schlimm. Also ich bin schlimm, ich bin ein Sünder, aber dann lese ich David, dann lese ich Abraham und denke, Gott, die haben ja richtig viel Mist gebaut. Ne? Und dann lese ich die Geschichte. Und für mich war das, ich habe gestern, glaube ich, war sogar im Spiegel ein Artikel, es gibt einen Druck, die perfekte Familie. Ne? Wir müssen alles richtig machen. Und die Eltern drehen nahezu durch, weil sie das nicht gebacken kriegen, dass ihre Kinder alles richtig machen. Bei uns Christen ist das dann so, die wollen, dass unsere Kinder auf jeden Fall Christen werden. Und wir haben Angst und machen uns Sorgen, was, wenn sie nicht Christen werden oder irgendwas noch anderes passiert, machen uns total verrückt. Was mir voll die Angst und Furcht genommen hat, ich habe die Bibel gesucht nach der perfekten Familie. Es gibt in der Bibel keine perfekte Familie. Es gibt, also die meisten Familien, die ich kenne, sind gesünder als die Familie von Abraham und seinen Neffen und Nichten und sowas. Das war Chaos. Es war richtig nicht gut. Aber das habe ich erfahren, nicht aus der Kinderbibel, Jungs und Mädels, ne? Die jünger seid, sondern das erfährt man, wenn man die Bibel liest, wenn man sieht, wie ist der Mensch, wie ist Gott, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man den Glauben seiner Eltern verlässt, also diesen kindlichen Glauben. Für die, die noch ein bisschen jünger seid, ist voll okay, wenn wir kindlich noch glauben, es ist voll gut. Aber wenn wir dieses neues Herz bekommen haben, um damit dieses Abstoßen des Herzes nicht zu verhindern, ist es wichtig, uns mit der Schrift zu beschäftigen. Na? Da gibt's keinen Weg vorbei. Es ist nicht ein Zauberstab, der da vorbeikommt und sagt, Ding, ne, oder ein prophetisches Wort. Das kann uns so ein bisschen kleinen Schub geben oder uns einmal die Augen öffnen. Aber damit diese tägliche Medizin, ne, die wir brauchen, damit unser Herz, unser neues Herz, das voll auf Gott gerichtet ist, das voller Liebe ist gegenüber anderen Menschen, das, wo die vollkommene Liebe Gottes drinne lebt, da ist wichtig, diese regelmäßige Beziehung mit Gott. Na, und da werden wir beziehungsfähig. Da lernen wir, wie das Leben tickt, wie die Menschen sind, wer Gott ist, wie streng er sein kann, wie barmherzig er sein kann. Und dann rückt sich das Bild zurecht. Na, und das ist wirklich nicht langweilig für alle, die keinen Bock auf Bibel lesen haben, weil die meinen, alles zu wissen. Liest mal wirklich, ob ihr wirklich alles wisst. Ich hab so einen alten Freund, der macht ab und zu Rätsel aus der Bibel und ich kann den nicht mal beantworten, aber der kennt die Bibel so gut, der stellt dann irgendwelche Fragen und dann denke ich mir, keine Ahnung, wie oft, wie was und wer das ist. Dann merke ich halt, dass ich die Bibel noch nicht gut genug kenne, weil Gott hat sich entschieden und die Schriften, steht geschrieben, sind nützlich zur Erbauung, dass wir erbaut werden, dass es uns besser geht, dass wir verstehen, wie Gott ist und wie Gottes Plan ist. Jemand, der nicht weiß, wie Gottes Plan ist, der vielleicht irgendwas gehört hat, was sein Plan ist, aber es nicht wirklich weiß, der ist blind auf einem Auge. Ne? Und es kann sein, wenn du solche Ängste hast, also unbegründete Ängste, dann empfehle ich dir wirklich im ersten Schritt einfach zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich fühle mich so, mir geht's so und ich weiß, du hast mir ein neues Herz gegeben, oder wenn du Gott noch nicht in dein Leben gelassen hast, dann sag Gott, ich brauche dieses neues Herz und lasst euch und sagt, hey, ich will heute neu anfangen. Ich will diese Angst loswerden. Es gibt den Fall, dass man aufgrund von traumatischen Erlebnissen sehr krasse Ängste hat. Ne? Und da ist das auch sehr, sehr gut und wichtig. Und das ist auch ein zweiter Teil, eine zweite Tablette in dem ganzen Prozess. Es ist, wenn wir dieses Herz kultivieren wollen, ist Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Ne? Und diese Gemeinschaft kann sehr unterschiedlich sein. In der Regel, wenn es unsere werden normalen kleinen Herzfehler haben, dann reicht, dass man zusammen Bibel liest, dass man sich die Sünden bekennt, dass man über die Schwächen von anderen liest. Aber es kann auch sein, dass das so krass ist, dass man sogar ja professionelle Hilfe braucht. Ja? Also es gibt bestimmte Dinge, die wir im Leben erlebt haben. Und für manche Christen ist das immer noch so. Ich glaube, das hat sich schon sehr, sehr gut durchgesetzt, dass es vernünftig ist, wenn man traumatische Erlebnisse hatte oder ganz schlimme Sachen erlebt hat, dass man sich dann Hilfe sucht. Einige Christen sind leider und auf dem Weg, man denkt, okay, das ist jetzt irgendein Geist oder irgendwas anderes, das muss man einfach nur loswerden. Nein, es gibt Dinge, die wirklich sehr tief in uns sind und die brauchen Hilfe, die brauchen jemanden, der mit uns geht. Wir brauchen jemanden, der eine extra Meile mit uns läuft. Und dann ist das voll gut, wenn wir uns Hilfe dazu holen. Und dafür ist auch Gemeinde da. Ne? Dafür ist Gemeinde da, dass wenn wir irgendwelche Dinge erlebt haben, mit denen wir alleine nicht zurechtkommen, dass wir uns Hilfe holen. Dass wir in Beziehungen sagen, hey, ich kann nicht alleine. Ne? Ein jeder trage die Last des anderen. Ne? Ich glaube, bei den meisten Leuten, bei 70, 80, wahrscheinlich 90%, da kriegt man diese Angst und die Furcht in Griff, indem man sie mit Glauben ersetzt. Indem wir anfangen zu glauben, dass Gott das Beste für unsere Kinder vorhat. Ey, Gott hat ein viel größeres Interesse, dass meine Kinder zum Glauben kommen als ich. Ne? Er hat seinen Sohn hingegeben. Warum soll ich mich total verrückt machen? Ne, sondern ich kann ein Leben leben, dass ich jetzt Gottes Namen nicht verlästere, dass meine Kinder nicht sagen, oh, komm, mein Papa, das geht gar nicht. Also wenn Gott so ist wie Papa, dann geht gar nicht. Das kann ich ja mich bemühen, das, was mein Part ist. Aber ich brauche mir doch keine Sorgen machen. Ich brauche mich doch nicht verrückt machen, sondern ich kann Gott vertrauen und loslassen. Und ich will euch wirklich einladen, in diese Beziehung zu Gott hinein. Weil in der Beziehung mit Gott, wenn das wiederhergestellt ist, wenn der Glaube, wenn die Sicht des Glaubens klar ist und unsere Vorstellungskraft wieder die guten Dinge denkt und nicht die ängstlichen Dinge denkt, dann wird unsere Seele gesund. Dann werden wir gesund. Und dann werden diese unbestimmten Ängste, die uns krank machen, uns nicht mehr beherrschen. Ne, und es gibt diesen aus Jesaja 41, den berühmten Vers, er will, dass du weißt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ne, wieder, dein Gott ist Beziehung. Es ist nicht Dinge richtig machen. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Ne? Gott lädt dich heute ein, dass du sagst, hey, hier ist mein ängstliches Herz. Ich gebe es dir heute. Und ich will ein glaubendes Herz haben. Ich will dir vertrauen. Ich will mit dir laufen. Ich will all meine Sorgen, die ich habe, auf dich werfen. In Petrus steht geschrieben, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Also gehorcht Gott. Macht euch, wenn ihr wirklich wollt, dass das Leben funktioniert, macht euch klein vor Gott und werft alle eure Ängste und Sorgen auf Jesus. Ja, und dann wird er sich drum kümmern. Und egal, welche Sorgen es sind, ob man verliebt ist im Teenageralter oder Zukunft, was werde ich, was ist mein Job oder vielleicht, was wird aus meinen Kindern oder ihr wisst, ihr habt alle, was wird mit meinem Job, was wird mit Corona, werft das alles auf Jesus. Und kommt in diese Beziehung hinein. Ja, also es geht um Beziehungen. Wir brauchen Heilung von unseren Herzfehlern, damit wir beziehungsfähig werden. und damit wir noch beziehungsfähiger sind mit Gott und mit Menschen. Amen. Jesus, danke, dass du runtergekommen bist, dass du jede Furcht überwunden hast, Jesus, und dass du uns befreit hast, Jesus, das Leben zu leben, Beziehungen zu leben zu können, Jesus. Danke für das neue Herz. Danke, dass du uns dieses neue Herz in uns hineinlegen willst, Jesus, und hilf uns, an die Medikamente zu denken. Hilf uns, an die Dinge zu denken, dass unser neues Leben sich durchsetzt in unserer Seele und unserem ganzen Wesen. Und ich lade dich wirklich ein, Jesus, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du ihre Herzen berührst und dass sie erleben können, dass du der bist, der sie von Angst befreit. Amen. Eine Sache noch, weil das auch fiel mir nicht ein, aber es ist ein wichtiger Punkt. Jesus hatte auch Angst. Na, kennt ihr die Geschichte in Gethsemane? In Markus könnt ihr es lesen. Aber es war eine begründete Angst. Na? Deswegen, der hat ja auch sogar Blut geschwitzt und so. Es war eine extreme Angst, aber er wusste, was vor ihm kommen sein wird. Das war, da gibt es immer wieder Diskussionen, aber es ist halt auch noch so eine Sache, die mir, Jesus war auch Mensch. Ja, und er war Gott und er hat auch in der Situation, wo er wusste, was passieren wird, hat der Körper reagiert und war halt dann da. Aber wir werden nie irgendwo in der Bibel sehen, dass Gott dem Vater nicht vertraut hat und dass er die Beziehung hat abreißen lassen. So, Amen.